Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Schülke-Akte im Podcast Zurück ins bunte Leben. Herzlich willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist unsere nächste Akte, die von der Symptomatik her über ein Lipödem spricht. Aber wie ihr schon bei der letzten Folge herausgefunden habt, geht es gar nicht um die Diagnose, um das Symptom, sondern es geht vielmehr um die Geschichte dahinter. Und mit der Schülke-Methode schaue ich immer mir alle Ebenen an, die zur Gesundheit gehören, also den Körper, die Emotionen, den Geist und die Lebensenergie. Und so wollen wir uns heute auch diese Geschichte wieder anschauen. Wie immer, manche Sachen sind dazu eben auch verfremdet, damit eben auch die Person geschützt ist. Und wir nennen sie heute einfach mal Katja. Katja kam auch wieder über eine Empfehlung von einer anderen Klientin zu mir. Und sie rief mich an und sagte, hey, ich würde gerne bei dir eigentlich einen Termin buchen. So ganz genau weiß ich gar nicht, wie du mir jetzt irgendwie helfen kannst. Ich bin schon bei ganz vielen Therapeuten gewesen. Aber meine Freundin sagte, ich sollte mich einfach mal bei dir melden und ja, ich würde gerne bei dir mal ein Erstgespräch haben. Okay, klar, gar kein Problem. Gesagt, getan. Wir haben uns also dann verabredet für ein Erstgespräch und da stellte sich dann heraus, dass es um ein Lipödem handelt. Also Lipödem, darf man sich so vorstellen, ist im Endeffekt eine Anlagerung von Fett im Gewebe, in der Muskulatur, meistens im Beinbereich, Po-Beinbereich, manchmal je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist, auch in den Armen, aber auch ganz viel Verklebung im Gewebe und vor allen Dingen auch Wassereinlagerung. Und ja, ein Indiz zum Beispiel ist, dass du kannst ganz viel in Defizit rein und das, ja, wird aber alles nicht weniger, also du nimmst nicht dann ab. Dazu kommen wir aber auch später nochmal, was da der Zusammenhang ist, warum das so nicht funktioniert. Aber da ist immer so ein Indiz, okay, wenn eben Sport und Kaloriendefizit alles überhaupt nicht funktioniert und ja, es auch alles sehr schmerzhaft ist, auch aufgequollen aussieht, dann sollte man schon nochmal gucken, ob es sich denn da um ein Lipödem handeln könnte. Katja ist Ende 30. Sie hat ein Kind geboren. Das ist für uns wichtig wegen dem Hormonstatus. Also sie hat schon mal einmal eine Schwangerschaft durchlebt. Und ihr Job ist ein Bürojob. Also viel sitzen. Das ist auch wichtig, weil ihr kennt das bestimmt, wenn man irgendwo auf dem Stuhl rumsitzt. Irgendwann ist hinten der Rückseite des Oberschenkels alles ein bisschen wie verklebt und verkürzt und das tut weh, weil das ein bisschen einschnürt. Und je nachdem, was man für Sitzflächen hat, kann das schon manchmal echt richtig unangenehm werden. Und alles, was verklebt, was eben abgeschnürt wird, wo es drückt, kann natürlich auch kein Fluss stattfinden. Also die Lymphe wird dann gestaut und gestaute Lymphe ist immer auch ja, ein Problem des Abtransports. Das heißt, dort wird eben auch nicht dann die Giftstoffe und die Müllabfuhr sozusagen des Körpers kann da nicht hergehen. Das heißt, die Giftstoffe bleiben dann im Körper und lagern sich dann im Gewebe ab, weil der Körper eben sich dann denkt, okay, bevor jetzt der Müll hier rumschwimmt und nicht irgendwie abtransportiert werden kann, lagere ich es dann lieber irgendwo mal schön in den Oberschenkel, wo es auch keinen stört. Und so wird es nicht an die Organe irgendwo angelagert und dann soll es da lieber liegen bleiben im Gewebe und fertig ist. Also eigentlich eine sehr clevere Idee, aber eben nicht, was wir unter gesund sehen und was auch eben nicht sinnvoll hinterher ist, weil es tut auch weh, es ist unangenehm, es schränkt ein, es ist nicht ästhetisch, also es hat einfach ganz viele Nachteile statt Vorteile. Die Frage war jetzt, wie können wir jetzt damit eben arbeiten? Und es war klar, dass wir das jetzt nicht in einer Stunde mal eben geschafft bekommen. Und so haben wir uns erstmal auch schon mal die Geschichte uns angeschaut. Also wie war denn überhaupt ihr Werdegang? Und da ist schon direkt aufgefallen, also sie hat von klein auf immer ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen gehabt. Also war jetzt eher eine kräftigere Person und jetzt nicht immer ein Spargeltarzan. Und was da auch nochmal interessant ist, wenn Menschen eben doch eher zu Mehrgewicht neigen, das ist ja schon auch wie so ein kleiner Schutzpanzer. Das heißt, da ist dann direkt auch die emotionale Ebene für mich interessant. Was ist da in der Familie los? Wie waren da die Beziehungen? Und da war, dass sich eben die Mutter war alleinerziehend, das heißt auch ja nicht oft verfügbar, weil sie eben alles unter einen Hut kriegen musste. Und ja, das Kind war einfach schon recht früh auf sich allein gestellt, war auch eine alleinerziehende Mutter. Und die Mutter hatte aber auch selbst ihre eigenen psychischen Probleme und dadurch war sie auch emotional eben ganz oft gar nicht erreichbar. Hat dann auch manchmal eben Ausraster zu Hause gehabt, was dann Katja abbekommen hat. Und dementsprechend hat Katja sich irgendwann auch ein dickeres Fell, wie wir das so schön sprachlich auch sagen, wo wir ja schon sehen, wohin es dann eben geht. Also sich eben mehr angegessen, dass sie eben eine kleine Schutzschicht sich aufgebaut hat. Und sie hatte dann auch noch so einen schönen Satz gesagt, nämlich ich fühle mich immer so schwer, was natürlich einerseits aufgrund des Gewichtes ist, ne? Wenn wir jetzt eben natürlich mehr Gewicht mit uns schleppen, fühlt man sich automatisch schwer, aber auch eine emotionale Schwere. Also sie sagte, mir fehlt einfach die Leichtigkeit, es fehlt mir, mich wieder frei zu fühlen, ich möchte mich so gerne lebendig fühlen und das war so ihr Wunsch. Also der Wunsch war einmal, das Gewicht eben loszukriegen, auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene, sich wieder leichter zu fühlen. Und ja, wo wir das Ganze dann eben so ein bisschen aufgedröselt haben, stellte sich auch raus, dass wir hier auch mit emotionalem Essen zu tun haben, was sehr oft in Kombination ist. Also das ist jetzt keine Ausnahme. Das ist sehr, sehr oft, dass Menschen, die emotionales Essen haben, also in Stresssituationen zum Beispiel, dann eher nochmal sich einen extra Riegel reinschieben, eben auch mit dem Lipödem zu tun haben, weil natürlich so ein Riegel hat jetzt nicht unbedingt die Nährstoffe, die der Körper braucht. Das heißt, wir essen zwar etwas an Volumen, auch an Kalorien, aber es ist eben leeres Essen. Das heißt, der Körper kann damit gar nichts richtig bauen und lagert das eben einfach nur ein als Reserve, falls man mal irgendwann was braucht. Aber mehr passiert da einfach auch nicht mit. Und wenn ich das jetzt eben in Stressphasen öfter mal mache und öfter mal zu dem Riegel greife, dann ist natürlich klar, dass das ganze Problem des Lipödems einfach potenziert wird. Das heißt, wir hatten also auch noch zusätzlich das Thema, wie können wir das emotionale Essen hinbekommen? Was steckt dahinter? Warum neigt sie da eben zum emotionalen Essen? Und ja, wie können wir das eben auch angehen? Und eigentlich waren das erstmal nur die Informationen, die ich hatte. Dazu kam dann aber natürlich, dass ich mir auch die Glaubenssätze angeguckt habe, beziehungsweise schaue ich mir immer gerne an, wie Menschen eben sprechen. Und da war ziemlich auffällig, dass sie das Gefühl hatte, dass sie die ganze Verantwortung für die Familie trägt. Also sie hatte auch einen Partner und eben das Kind, ein Kleinkind noch. Und sie hatte die ganze Verantwortung für diese Familie in ihrem Rucksack und hatte auch von zu Hause durch ihre Mutter, weil es da immer nur Liebe gab, wenn zum Beispiel gute Noten waren, wenn sie das Zimmer aufgeräumt hat, also den Glaubenssatz gelernt hat, Liebe bekomme ich nur durch Leistung. Immer wenn ich Leistung erbringe, dann werde ich geliebt. Das heißt, es war auch klar, dass wir auf der mentalen Ebene eben nochmal die Glaubenssätze uns anschauen müssen. Welche haben zwar früher gut funktioniert, also kein Glaubenssatz ist schlecht, sondern er hatte immer irgendwo mal eine Funktion. Aber wenn wir uns eben weiterentwickeln, nicht jede Version von uns braucht die gleichen Glaubenssätze. Das heißt, da darf man dann gerne mal schauen, welchen kann ich jetzt ablegen, welchen brauche ich jetzt vielleicht einfach nicht mehr, weil ich mich weiterentwickelt habe. Und jetzt hört ihr ja schon in den ersten Minuten, dass das echt ganz schöne dicke Brocken sind, die man jetzt nicht von heute auf morgen loslösen kann und einfach sagen kann, ja, dann mache ich jetzt einfach einen Haken hinter und dann hat sich das Thema erledigt. Deswegen war ganz klar, wenn wir zusammenarbeiten, dann eben über 6 Monate wirklich eine ganz enge 1:1-Betreuung, um einfach wirklich, ja, das Problem an den Haaren zu packen und ganz von vorne anzufangen und nochmal aufzuräumen. Dementsprechend war dann nach unserem Treffen klar, wir gehen 6 Monate den Weg zusammen. Und was passiert jetzt in diesen 6 Monaten? Man kann das gar nicht so pauschal sagen, weil ich das mit jedem eben individuell mache. Also auch nicht jeder Lip in dem Fall funktioniert gleich. Was aber eben immer eigentlich meine Ausgangsbasis ist, ist der erste Monat, ist ein Beobachtungsmonat. Für mich ist super wichtig, dass meine Klienten selbst überhaupt erstmal wahrnehmen, was ist der Ist-Zustand? Also wo stehe ich, wie gehe ich mit welchen Situationen um, wie sieht mein Alltag aus, wie reagiere ich auf Umstände, wie ist mein Essen, wie ist mein Schlafen, wie viel trinke ich, wie viel Bewegung habe ich? Weil das, was ich wahrnehme subjektiv, heißt noch lange nicht, dass das auch wirklich die Fakten sind. Und auch das ist keine Bewertung, sondern das ist einfach nur die Erfahrung, die mein Job so mit sich bringt. Deswegen mache ich gerne am Anfang erstmal nur eine Beobachtung, auch dass ich mir ein Bild machen kann, weil dadurch, dass ich ja nicht 24 Stunden mit dem Klienten zusammenlebe, brauche ich viel mehr Informationen, weil meistens sind es die ganz kleinen Stellschrauben, die dann eigentlich die größte Hebelwirkung haben. Dementsprechend hat sie in den ersten Monat einfach nur mal sich beobachtet und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wir einen absolut starken Essensmangel haben. Jetzt denkt man sich, ja wieso, aber sie ist ja korpulent, dann braucht sie weniger Essen. Nein, das ist total falsch gedacht, weil das macht im Nervensystem einen Schockmoment, also es ist Stress. Wenn wir im Mangel sind von der Nahrung, was mal zeitweise absolut überhaupt gar kein Problem ist. Aber wenn ich das als Dauerthema habe, also immer zu wenig esse, dann fahre ich auch meinen Grundumsatz runter. Und dann ist es natürlich auch schwer, in ein Kaloriendefizit zu kommen, weil ich auf einmal statt 1000 Kalorien Grundumsatz pro Tag nur noch 800 Kalorien brauche und das immer weiter runterfährt. Und dementsprechend braucht der Körper immer weniger, um nur seine ganz generellen Sachen wie Atmung, Herzschlag, Gehirnarbeit, Funktionen, also solche Sachen eben nur halten zu können, braucht er immer weniger Kalorien und dementsprechend wird es auch immer schwerer, in ein Kaloriendefizit zu kommen. Das heißt, es war auf jeden Fall klar, wir brauchen viel mehr Nahrung und zwar nährstoffreiche Nahrung, Lebensmittel, die Leben beinhalten. Es stellte sich mich auch raus, dass da relativ viel Maggi-Knorr, Tütchen, also so Fertigmischungen einfach im Essen stattgefunden haben. Ja, mit einer Paprika da drin, aber wenn man sich mal dann auf so einer Tüte anguckt, was da so alles drin ist, das ist kein Lebensmittel. Das ist wieder Füllmaterial. Das kann man jetzt auch mal sich als Genuss gönnen, dann passiert da auch nichts. Also ne, wir sind auch keine Weicheier, wo nichts mehr irgendwie passiert und wir sofort kaputt gehen, wenn wir eine Sache mal so essen. Aber es sollte natürlich keine Dauernahrung sein. Kurz gesagt, immer wieder, alles, was eine Inhaltsangabe hat, ist eigentlich tabu oder sollte möglichst wenig im Essen stattfinden. Wenn, dann eben nur als absolute Ausnahme. Das Gleiche eben, alles, was man in der Natur findet, ist super für uns. Und das darf eben jeden Tag bei uns auf dem Teller Platz einnehmen. Das heißt, wir hatten erstmal viel mehr essen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich aber immer wenig esse, ist das für mich ganz komisch. Und wenn man jetzt auch noch gesellschaftlich ja immer hört, ja, ganz wenig essen, damit man abnehmen kann, weil wir brauchen ja Kaloriendefizit, dann macht das Menschen, die sowieso schon vielleicht ein bisschen mehr auf der Waage haben, Angst, mehr zu essen. Und da mussten wir auch erstmal gucken, okay, stückchenweise das Essen zu erhöhen, die Mahlzeiten größer werden zu lassen. Und vor allen Dingen eben wirklich nährstoffreich. Bedeutet, es gibt dann auch eine Vorgabe, ich arbeite gerne mit den Händen, wie viel auf einem Teller an Protein liegen sollte, wie viel an Kohlenhydraten und wie viel an Fetten und wie viel eben an Gemüse, damit man einfach so generell einen Blick hat für so einen Teller. Wie sollte denn so eine Mahlzeit aufgeteilt sein? Weil wenn ich jetzt anfange mit Wiegen, Entschuldigung, ich laufe nicht ständig mit einer Waage durch mein Leben. Das ist für mich überhaupt nicht alltagsnah. Für mich geht es darum, wir müssen was haben, was ich wirklich im Alltag integrieren kann und auch schnell umsetzen kann und was Leichtes. Das heißt, erste Stellschraube war schon direkt nach einer Woche klar, ist die Nahrung. Wir brauchen viel mehr Nahrung, damit auch wir überhaupt unsere Hormone bilden können. Also wenn ich eben zu wenig Nährstoffe habe, kann der Körper auch nicht bauen. Also stellt euch vor, ich möchte ein Haus bauen und liefere aber kein Zement. Wie soll ich das Haus bauen? Ich brauche Bauelemente, ich brauche Materialien. Und das Gleiche ist beim Körper. Womit soll er was aufbauen, wenn ich keine Baumaterialien habe? Deswegen super wichtig, dass ich Energie habe, also Kohlenhydrate, dass ich aber auch Proteine habe, was eben Bauelemente sind, und aber auch Fette, um auch für die Gehirnleistung zum Beispiel brauche ich Fette. Und hier geht es immer dann eher um die Qualität. Also in der Ernährung ist fast nichts tabu, außer wirklich so ganz hochchemikalische Sachen, die gar nichts mehr mit irgendwelchen Lebensmitteln zu tun haben. Aber generell würde ich sagen, gibt es kein Tabu, sondern eher, welche Qualität habe ich? Also ich kann auch eine mistige Butter essen und ich kann eine extrem hochqualitative Butter essen zum Beispiel. Es hängt davon ab, von welchem Tier ist die Milch gekommen, was ist dann mit dieser Milch passiert, was hat das Tier eben als Nahrung bekommen, dementsprechend ist die Milchqualität, und wenn ich dann mit dieser Milch eben eine Butter mache, dann hat die natürlich eine ganz, und da nichts reinmische, dann hat die eine ganz andere Qualität, zum Beispiel jetzt, als eine Butter, die von Tieren ist, wo die Tiere in einem ganz engen Gehege waren, total mit Medikamenten zugestopft worden sind, künstliches Essen bekommen haben. Die Milch wurde 50 Mal abgekocht und pasteurisiert, und daraus mache ich jetzt dann meine Butter und füge da aber auch noch irgendwelche anderen Transfette rein und weiß ich nicht was. Dann hat das natürlich eine andere Qualität als diese reine Butter. Das heißt, es war für mich erstmal wichtig, dass wir die Nahrungsmittel, die sie nimmt, austauschen in realistische, reale Lebensmittel, die wirklich auch Leben liefern. So. Das klingt wenig, wenn man das aber mal bewusst macht. Also guck mal in deinen Kühlschrank, spaßeshalber, was da alles eine Inhaltsangabe hat und was dann auf diesen Inhaltsangaben steht. Da schlackern dir schon die Ohren, und das war bei ihr auch. Sie war wirklich überrascht, weil sie war der Meinung, dass sie sehr gesund ist. Also es war wirklich, da war sie der vollen Überzeugung. Und damit meine ich nicht, dass sie eine falsche Wahrnehmung hat oder irgendwie sowas, ne? Also das geht hier gar nicht darum, jetzt zu sagen, guck mal hier, ne? Sondern da seht ihr, das ist natürlich auch im Kollektiv inzwischen ein Thema, weil durch Marketing kann ich natürlich auch ganz viel die Leute in die Irre führen. Ob das jetzt bewusst ist oder nicht, da kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Aber ich glaube, wir haben hier auch auf jeden Fall auch ein kollektives Thema. Wenn du mich in den Supermarkt gehst, kannst du wirklich 90% sagen, sind keine Lebensmittel. Gut, das heißt also, das erste große Thema war die Ernährung. Ich mag immer gerne erstmal die Basis in den Griff kriegen, bevor ich in die Tiefe gehe und die ganz kleinen Stellschrauben mir angucke, weil es bringt in meinen Augen nichts, wenn ich mich über Glaubenssätze unterhalte, aber ich eben entweder Nährstoffmangel habe, Schlafmangel, Wassermangel. Also ne, diese Sachen müssen erstmal stehen. Das heißt, es war klar, wir müssen gucken, wie viel trinkst du. Als Richtlinie immer die 40 Milliliter pro Kilo. Und auch da war viel zu wenig Wasser, was da reinkam. Dazu Schlaf. Umso mehr stille Entzündung ich im Körper habe, umso mehr Schlaf brauche ich. Das heißt, erstmal mussten wir herausfinden, wie viel Schlaf sie braucht. Und sie hatte im Durchschnitt 5 Stunden Schlaf. Und wir haben herausgefunden, sie brauchte eigentlich immer 8 Stunden Schlaf. Und jeden Tag 3 Stunden im Mangel, könnt ihr euch hochrechnen, wie viel Mangel dann eben auch sich ansammelt. Und dann, ich hatte ja eben erzählt, sie hatte einen Bürojob, Bewegungsmangel. Also es war unglaublich viel Bewegungsmangel. Im Endeffekt gab es teilweise auch Tage, wo sie wirklich noch nicht mal 100 Schritte gegangen ist. Also wirklich ein richtig krasser Bewegungsmangel. Und Lymphe, also der Lymphfluss ist ja ein passiver Fluss im Körper. Das heißt, wir brauchen Bewegung, damit die Lymphe überhaupt fließen kann. Es muss sich im Körper bewegt werden, damit sie eben hochgesogen wird. Das Gleiche gilt auch, also Bewegung ist nicht nur einfach für unsere Muskeln und fürs Gewebe wichtig, sondern auch fürs Nervensystem zum Beispiel. Ne? Emotion, Energie in Bewegung. Ich muss für meine Emotionen, um sie zu regulieren, brauche ich Bewegung. Sie müssen in Bewegung kommen und das kann ich über den Körper machen. Das hat in der Steinzeit war das super wichtig und auch super sinnvoll. Jetzt in der modernen Welt geht das leider immer mehr verloren, brauchen wir aber trotzdem noch, weil das Nervensystem einfach noch richtig oll ist. Das heißt, wir haben nur erstmal angefangen, diese Basis zu bilden. Und das war im ersten Monat unsere Aufgabe. Also essen, trinken, schlafen, damit auch das limbische System im Gehirn, also das, was eben für diese ganzen Grundbedürfnisse zuständig ist, dass das erstmal runterfahren kann und sich entspannen kann. Und wo wir das dann hatten, war für mich auch klar, wenn so viel Nicht-Essen in diesen Körper gelangt ist, müssen wir auf jeden Fall den Darm aufräumen. Weil der Darm, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, hat mehr Nervenbahnen zum Gehirn als das Gehirn zum Darm. Das heißt, für mich ist immer auch wichtig, okay, der Darm muss tipptopp sein, damit ich gesund sein kann, weil der Darm beeinflusst mehr das Gehirn. Ich würde sogar inzwischen sagen, das erste Gehirn ist der Darm und das zweite ist dann oben die Schaltzentrale. Und dementsprechend hat sie dann auch die Darmreise gemacht, hat dann auch gemerkt, ach guck mal, auf einmal bin ich gar nicht mehr so aufgequollen. Also ne, dieses Geschwollene ging schon nur durch die Entlastung raus, indem wir eben ausgeleitet haben. Wir haben die Darmreise ein bisschen angepasst, weil wenn ich auf so einer Ebene anfange zu arbeiten mit dem Darm, muss ich auf jeden Fall die Leber ganz, ganz stark in Betracht ziehen, da sie natürlich ein Verstoffwechselungsorgan ist. Und wenn ich jetzt entgifte, läuft dieses ganze Gift über die Leber auch. Und wenn die jetzt aber vorher schon extrem beansprucht ist, muss ich einfach langsamer entgiften. Ich brauche mehr Zeit. Es muss weniger dosiert sein, dass das einfach nicht eine Überlastung von der Leber dann wird. Und ich muss die Leber auch viel mehr unterstützen, damit sie eben nicht überfordert ist. Das haben wir parallel gemacht. Und dabei haben wir aber uns dann natürlich weiter die Sachen angeguckt. Wir hatten dann aber auch eben herausgefunden, dass sie eben sich viel mehr bewegen sollte. Und dadurch hat sie dann das Spazierengehen für sich entdeckt. Sie hat dann aber auch herausgefunden, dass bei manchen Emotionen, wie zum Beispiel Wut, funktionierte Spazierengehen nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann schlag doch gegen ein Kissen. Auf eine Matratze zum Beispiel kannst du einschlagen, dass du richtig mal die Power rauslässt, was wirklich extrem gut geholfen hat, laut zu schreien und einfach gegen ein Kissen zu schlagen und sie dadurch erstmal auch in den Kontakt kam mit dieser Wut, weil das war zum Beispiel etwas, was sie immer wieder einfach mit Süßigkeiten kompensiert hat. Also wenn die Wut kam, hat sie sich einen Schokoriegel reingezogen und dadurch, dass der Schokoriegel aber jetzt ja nicht mehr erreichbar war oder nicht mehr sein sollte oder wir davon ja wegkommen wollten. Oder das war ja das Ziel, dass wir eben sie ihren Weg zeigen, dass sie kein emotionales Essen mehr braucht, haben wir das Ganze in Bewegung umgewandelt. Und auch wirklich explosive Bewegung, also richtig rausfeuern, die ganze Energie, die da gestaut ist, die darf ein Ventil bekommen. Und für sie war in ihrer Familie Wut, sollte man nicht zeigen. Das war sozusagen, da gab es einen Liebesentzug. Und das heißt, wir mussten erstmal auch diese Scham überwinden, dass Wut gezeigt werden darf. Und jetzt haben wir hier wieder eine Verbindung, nämlich aus der TCM, dass Wut und Leber sehr, sehr zusammengehören. Also dass die Emotion, die an die Leber gekoppelt ist, ist die Wut. Bedeutet, wenn ich jetzt eben die Wut nicht richtig auslebe, ist die Leber auch davon beeinträchtigt. Und jetzt schließt sich natürlich der Kreis, wenn ich jetzt nicht so ganz gesundes Essen immer reingebe oder eben Essen, was keine Nährstoffe hat, was alles verstoffwechselt werden soll. Die Leber ist aber schon unter Spannung, weil sie ja eben schon die gestaute Wut hat. Dann ist ganz klar, dass da einfach auch schon eine Überforderung ist. Und wenn ich jetzt aber anfange, die Wut schon mal auszuleben, habe ich wieder mehr Kapazität auch in der Leber. Ja, also wir müssen uns immer die verschiedenen Ebenen angucken. Das ist der Grund, warum ich in der Schüke-Methode immer mit diesen vier Ebenen arbeite, mit der körperlichen Ebene, mit der mentalen Ebene, mit der emotionalen Ebene und der spirituellen Ebene oder mit der Sinn des Lebens Ebene, weil die alle zusammengehören. Ich kann mir nicht nur eine Sache davon angucken. Und genau, das haben wir dann eben da auch gemacht. Und das war schon wirklich ein Game Changer, weil dadurch war der Schlaf auf einmal durchgängig, weil sie war vorher immer um 3 Uhr, ist sie wach geworden, was ja auch so eine schöne Leberzeit eben ist, so ne, zwischen 2, 3. Dadurch konnte sie jetzt dann durchschlafen. Und durchschlafen ist einfach ja schon ein Game Changer an sich. Dann auf einmal genügend Energie zu bekommen. Also ne, es gab nicht die ganze Zeit diesen Nährstoffmangel. Das hat schon nochmal auch viel mehr verändert. Dann zu trinken, Flüssigkeit, ne, der Körper, wir bestehen aus so viel Wasser. Wir brauchen einfach viel Wasser. Und wenn ich dann auch noch im Büro arbeite, wo ja fast immer heutzutage wirklich viel Strahlung ist und eben auch in so einem Großraumbüro, wo eben jeder seinen eigenen Laptop oder Computer hat, am besten noch 2, 3 Bildschirme, kannst du dir vorstellen, wie viel Strahlung da ist. Und man sagt eben, man braucht deutlich mehr Wasser, wenn ich vom Bildschirm arbeite oder wenn ich vom Bildschirm eben mich aufhalte. Das heißt, rechne mal hoch, wie viel Wasserverbrauch da einfach ist. Und wenn ich dann aber eben noch schön Kaffee trinke, Kaffee per se ist jetzt auch nicht schlecht, aber es entzieht eben schon ein bisschen Wasser. Und wenn ich jetzt aber eben nur Kaffee trinke, dann verbrauche ich eben noch mehr Wasser. Das heißt also, hier mussten wir erstmal auch viel mehr Wasser wieder reinkriegen, damit eben wir die Basis haben, dass der Mechanismuskörper oder der Motorkörper überhaupt erstmal läuft. Ist wie mit dem Auto. Es bringt dir nichts, wenn du einen tollen Wagen hast, einen Rennwagen, aber kein Benzin drin. Ja, also dann wirst du trotzdem nicht schnell über den Nürburgring fahren. Du musst wirklich auch die Basis haben. Und das ist bei uns Menschen genauso. Dann hatten wir nach 2,5 Monaten ungefähr, hatten wir die Basis sozusagen so am Laufen, dass es in Ordnung war. Aber trotzdem hängen da ja andere Sachen auch dahinter. Und dann hat man die Zeit, wirklich mal in die Tiefe zu gehen und auch mal in diese Schattenseiten zu gucken oder eben auch mal unter den Teppich, wo immer alles so schön drunter gekehrt wird, mal reinzuschauen, was liegt denn da alles. Und da hatten wir dann herausgefunden, dass sie sich ziemlich einsam fühlt. Wir Menschen sind soziale Wesen. Das war immer schon so, das ist total klar. Trotzdem leben wir jetzt immer einsamer. Wir haben ein ganz starkes Vereinsamungsproblem in unserer Gemeinschaft oder in unserer Gesellschaft. Und das war hier in diesem Fall auch. Und auch das wurde immer über Schokoriegel kompensiert. Jetzt denkt man sich, was soll denn jetzt der Schokoriegel machen? Weil den kann ich jetzt auch nicht kuscheln oder mich mit dem unterhalten. Nee, natürlich nicht. Aber wenn ich den Schokoriegel esse, wo ganz viel Zucker drin ist, dann habe ich natürlich einen Hormonkick und habe Glückshormone. Und im Endeffekt, das ist ja auch das, was passiert, wenn ich eben in einer Gemeinschaft bin, wenn ich mit anderen Menschen bin. Es macht Glückshormone. Und genauso wie ich eben mein Individuum ausleben möchte oder wie jeder Mensch eben sein Individuum ausleben möchte, brauche ich für eine komplette Potenzialentfaltung auch die Gemeinschaft. Ich brauche beides. Ich brauche mich als Individuum und ich brauche aber auch meinen festen Platz in einer Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt eben sehr einsam bin, außer dass ich eben in meinem Großraumbüro eben mal meine Kollegen sehe, aber mit denen sage ich dann auch nur Hallo und Tschüss und soll ich einen Kaffee für dich mitkochen, dann ist das jetzt nicht etwas, was unsere Seele berührt oder wo wir jetzt wirklich uns aufgefangen fühlen, sondern wir brauchen wirkliche Herzensverbindungen, wir brauchen, wo wir gemeinschaftlich was erreichen, wo wir zusammen Ziele haben, wo wir Visionen haben, wir wollen etwas zusammen kreieren, wir wollen uns austauschen, wir wollen in die Tiefe gehen, wir wollen enge Verbindungen haben. Das ist der Mensch, das ist in unserer Natur einfach schon festgelegt. Und genauso war es bei ihr auch, sie brauchte mehr Gemeinschaft. Und sie meinte, ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich denn so Leute überhaupt finden soll, weil ja nur über Apps, aber dann sind das Dating-Apps oder es gibt auch Freundschafts-Apps, aber das ist doch irgendwie alles nicht. Und dann habe ich gesagt, geh in ein Café, wirklich. Geh zu den Orten, was dich interessiert. Sie ist sehr kreativ gewesen. Geh in einen Malkurs oder in einen Tanzkurs. Oder es gibt so viele verschiedene Sachen. Hier dieses Yoga, wo man von der Decke hängt. Oder egal, also probier dich aus, was dir Spaß macht, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also gar nicht unbedingt für die Aktion, sondern wir verbinden einfach nur mehrere Sachen zusammen. Guck mal, dass du neue Hobbys dir anguckst, wo du aber eben mit Leuten in Kontakt kommst. Gesagt, getan, und sie stellte auf einmal fest, dass sie wirklich auch ganz nette Menschen da hat, wo sie ganz schnell tiefere Gespräche auch geführt hat. Und dass vielleicht auch in ihrem Umfeld, was sie vorher immer als, ja, die sind alle so oberflächlich und, und ne, also das alles so ein bisschen auch runtergeredet hat, festgestellt hat, jetzt wo sie sich selbst ändert, sind auf einmal die anderen auch gar nicht mehr so komisch. Ne? Das ist natürlich eben Aktion und Reaktion. Wenn ich mich ändere und andere Verhaltensweisen zeige, dann zeigt mein Gegenüber auch andere Verhaltensweisen. Und auf einmal passieren ganz andere Dynamiken mit genau der gleichen Person. Aber dadurch, dass ich mich geändert habe, kann ich auch mit dieser Person ganz anders eben umgehen. Und das, genau das ist passiert. Und auf einmal war gar nicht mehr so die Einsamkeit im Vordergrund. Trotzdem sagte sie immer, ja, ich fühle mich trotzdem irgendwie wie so ein Anhängsel. Und ne, da kamen dann auch alte Themen aus der Kindheit eben auch wieder hoch, wo auch manchmal dann eben von der Mutter kam, ja, du bist zu anstrengend und passt dich doch mal mehr an. Auch in der Schule eben immer, ja, passt dich an. Und jetzt eben war für sie, ja, wenn ich mich nicht anpasse, dann passe ich eben auch nirgendwo rein, dann werde ich nicht geliebt. Also diese Glaubenssätze, da haben wir auch nochmal sehr stark dran gearbeitet, um die abzubauen, um wirklich auch den neuen Glaubenssatz zu haben, ich bin genug, ich bin gut so, wie ich bin und so, wie ich bin, darf ich auch rausgehen und so werde ich auch geliebt. Und stückchenweise kam die Farbe zurück. Interessanterweise, ihr müsst euch vorstellen, wo sie zu mir kam, hat sie wirklich fast nur schwarz getragen. Wenn es, also Farbplex kann man es ja noch nicht mehr betiteln, aber wenn mal ein bisschen was anderes drin war, dann war es ein Grau. Und auf einmal hatte sie immer mehr auch Lust, mal ganz kleine Farbaccessoires, also wirklich nur, dann war es mal eine kleine Kette, die dann irgendwie in einem Rosa oder einem Pink war. Und dann gab es mal irgendwie, dann zeigte sie mir, sie hatte dann Schuhe mit so Tigerfell und mit grünen Linien drauf. Also ne, so ganz vorsichtig ist sie in die Farbe reingegangen. Und da seht ihr, das hängt auch zusammen. Also deswegen habe ich auch diesen Satz, Gesundheit ist Farbe im Leben, weil einerseits wird alles farbiger, du kannst existieren, wenn du krank bist, aber es wird alles farbiger und schöner, wenn du gesund bist. Aber auch, wenn ich mich gut fühle, dann bin ich Farben auch offener gegenüber. Dann mag ich es, wenn Farben sind, weil die Natur ist doch schon Farbe pur. Wir kommen aus der Natur, wir sind ein Teil der Natur. Das heißt, es ist in unserer DNA ja schon veranlagt, dass wir Farben mögen. Sie geben uns Lebendigkeit, sie geben uns Freude. Und das ist immer ein schönes Zeichen, wenn jemand anfängt, auf einmal auch Farbe mit in seine Kleidung zu integrieren. Und das war hier der Fall. Sie fing dann an, eben auch die Farbe immer mehr zu integrieren in ihr Leben. Und parallel zu dem Ganzen habe ich mit ihr Feldenkreis gemacht. Warum liebe ich es, in so einem Bereich mit Feldenkreis zu arbeiten? Feldenkreis hat das Schöne, es gibt erstens kein richtig oder falsch. Das ist etwas ganz Neues für die meisten, weil wir so dressiert sind vom Kollektiv, dass es eben ein richtig und falsch gibt. Das gibt es eben bei Feldenkreis nicht. Es gibt einfach nur verschiedene Wege. Und es ist etwas zum Erkunden, zum Experimentieren, zum Lernen. Es ist eine Lernmethode auch. Und wenn ich eben anfange, Bewegungen zu erkunden und zu schauen, wie kann ich es mir leichter machen, da arbeite ich mit dem Reptiliengehirn, also mit dem Bewegungszentrum im Gehirn. Und wenn ich damit arbeite, überträgt sich das automatisch auf alle anderen Ebenen vom Gehirn. Bedeutet, ich kann vielleicht auch neue Denkstrukturen ausprobieren. Das passiert alles unterbewusst. Also das ist jetzt nicht, dass ich denke, ach, heute denke ich jetzt mal in die andere Richtung. Aber umso öfter ich das eben übe über die Bewegung, umso mehr verändert sich auch mein Denken. Und hier hatten wir in dem Fall bei Katja das Thema, sie hatte immer Angst, neue Sachen auszuprobieren. Ist ganz klar, wenn ich eben früher gelernt habe, ich kriege Liebe nur durch Leistung, dann habe ich natürlich auch eine gewisse Angst, Neues auszuprobieren, weil vielleicht habe ich nicht direkt die beste Leistung und dann kriege ich keine Liebe. Das heißt, es ist total logisch, dass dann ein Mensch sagt, nee, lieber bleibe ich bei den Sachen, die ich kenne und lieber nichts Neues, weil dann bin ich natürlich auch sicher, dass ich die Leistung eben vollbringen kann und dann auch Liebe kriege, wonach wir alle streben. Wir wollen alle lieben und alle geliebt werden. Das ist ganz normal. Und dadurch, dass wir das jetzt eben mit der Bewegung üben, kann ich das übertragen auch auf meine Denkstrukturen, auf meine Handlungen. Ne? Bei Feldenkreis kann man dann zum Beispiel auch sagen, nimm mal das Wasserglas, wenn du es immer mit der rechten Hand nimmst, nimm es mal mit der linken Hand und trink mal mit der linken Hand. Probier das mal aus jetzt direkt und du wirst erstaunt sein, wie anders sich das anfühlt. Oder bei den Stufen, wenn du immer mit dem linken Bein die erste Stufe gehst, mach mal mit dem rechten Bein. Das macht erstmal einen Knoten im Kopf, weil es so anders ist. Aber dieses Anders bricht es auf, dass man hinterfragt, wie mache ich es denn überhaupt? Und dann kann ich nachjustieren, dann kann ich eben neu programmieren. Und genau um dieses Neuprogrammieren, um dieses, wie geht das denn jetzt hier? Genau darum geht's. Und wenn ich das übers Nervensystem mit der Bewegung gelernt habe, kann ich das auch auf neue Verhaltensweisen übertragen oder eben auf Denkstrukturen, dass ich neue Wege denke. Und genau darum geht es bei Feldenkreis. Und deswegen, ich liebe es, in diesen Intensivcoachings mit Feldenkreis zu arbeiten, weil ich komme tiefer ins Nervensystem als über die Sprache. Die Sprache bleibt immer im kognitiven Bereich vom Gehirn. Das heißt, ich kann immer nur die Sachen bearbeiten, die schon durchdacht sind, aber eben nicht die Sachen, die im Nervensystem abgespeichert sind. Und die sind ja eigentlich die interessanten Sachen, weil die entscheiden in Millisekunden, wie wir reagieren auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Personen, auf bestimmte Aktionen. Also ne, das heißt, mit Feldenkreis kann ich wirklich ganz unten an der untersten Stufe anfangen zu arbeiten und dadurch verändere ich alle anderen Sachen. Und ich mag lieber an der Wurzel arbeiten als eben in der Baumkrone, wo ich dann vielleicht eben ein Blatt anders hinlegen kann, aber trotzdem bleibt der Baum ja der gleiche. Wenn ich an den Wurzeln arbeite, dann kann ich eben auch den Baum verändern und das Gleiche ist mit Feldenkreis. Und durch die Feldenkreiseinheiten merkte sie, dass sie sich das auch immer alles leichter machen darf. Also dadurch, dass sie diesen Glaubenssatz hatte, Leistung ist gleich Liebe, war auch umso mehr und umso schwerer ich es mache, umso mehr Liebe darf ich bekommen. Darf ich mir erlauben. Und durch Feldenkreis hat sie aber gelernt, weil da ist immer das Ziel, ich mache etwas unmöglich möglich, das Mögliche leicht und das Leichte elegant. Das heißt, hier ist immer die Frage, wie kann ich es noch effizienter machen, noch leichter, noch fließender. Und wenn ich das in der Bewegung übe, übertrage ich das natürlich auch wiederum, wie wir ja gerade gelernt haben, auf meine Verhaltensmuster, auf meine Denkstrukturen. Das heißt, auf einmal konnte sie die Sachen, die sie immer als so schwer empfand, als so Pflichtaufgaben wie Steuer, Essen kochen, Kind versorgen, Haushalt, für Freunde da sein, Termine einhalten, Antworten, all diese Sachen, was für sie Pflichtpunkte waren, konnte sie sich leichter gestalten. Das sind ganz unbewusste Handlungen, die nur dadurch passieren, indem ich es übers Nervensystem erlebe. Wirklich, ich muss es erleben. Ich kann es nicht erdenken, ich muss es erleben mit meinem Körper, um es zu begreifen. Ne, greifen, da steckt ja auch schon wieder das Wort greifen drin, also anfassen, bewegen, erleben, berühren. Ne? Also das sind ja alles Wörter, wo schon der Körper mit inkludiert ist. Und deswegen mag ich so gerne mit Feldenkreis zu arbeiten, weil man erlebt etwas, was man direkt umsetzen kann und nicht erstmal stundenlang darüber quatschen muss, sondern man hat einmal das Erlebnis und dann ist es im Nervensystem und verändert wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und mit Leichtigkeit, ne? Also es ist dann kein schweres Umändern, sondern wirklich mit Leichtigkeit. Genau. Und ein weiteres Thema, ihr seht, da waren eben ganz, ganz viele verschiedene kleine Zahnräder, die dann ineinander greifen. Und die Podcast-Folge kann ich gar nicht so lang machen, dass ich das in dem Detail alles euch erzählen kann. Es ist nur mal, damit ihr einen Einblick kriegt, wie die verschiedenen Stellschrauben zusammen oder diese Zahnräder zusammen ineinander greifen und dann hinterher eben eigentlich das ganze Bild ergeben. Ne? Und mir ist wichtig, dass ihr lernt zu verstehen, es geht gar nicht um das Symptom an für sich. Es geht nicht um die Diagnose Lipödem. Es geht um die Geschichte dahinter und da hat jeder eine individuelle Geschichte. Und für mich ist wichtig, diese Geschichte zu verstehen und an dieser Geschichte die richtigen Stellschrauben zu drehen, damit eben, also mit der Person zusammen, damit diese Person wieder zurück in ihr lebendiges Gefühl von Leben kommt, auf diesen bunten Weg. Deswegen auch zurück ins bunte Leben, damit die Lebensfreude wieder da ist, damit die Lebensenergie da ist, damit man Spaß hat, damit man wieder Farbe im Leben hat, damit man Gesundheit hat. Das sind so wirklich diese Sachen, die für mich so elementar wichtig sind, wofür ich diese ganze Arbeit auch eben mache. Und es ist so schwer, dieses ganze Komplexe so schnell runterzubrechen auf so eine kurze Zeit. Aber es geht mir darum, dass ihr einen Einblick kriegt und auch neue Ideen, wo ihr vielleicht auch nochmal Stellschrauben nachjustieren könnt, die aber ganz viel Wirkung haben. Also schon nur einfach, dass man mehr trinkt, genügend schläft und richtiges Essen zu sich nimmt, das sind Stellschrauben, die sind schon der Gamechanger hoch 18. Dazu auch wirklich richtig kauen, also Gabel weglegen und wirklich kauen. Oder eben auch beim Essen wird bewusst gegessen. Es wird nicht dabei Fernsehen geguckt oder am Handy gescrollt oder, sondern maximal, dass man in Gemeinschaft ist und sich unterhält. Das absolut, aber nicht mit Fernsehen oder sonst irgendwas. Sonst wird nur Fokus auf das Essen gelegt. Das sind Sachen, die klingen so banal, aber die machen so viel aus. Zurück zu Katja. Bei Katja war aber noch zwei ganz große Themen, nämlich einmal diesen Glaubenssatz, dass ich eben Liebe nur durch Leistung erleben darf. Und der andere war Grenzen setzen, weil eben es war ja immer das Thema mit dem Anpassen. Du musst dich anpassen, sei doch nicht immer so anders, jetzt mach doch mal mit. Das waren so die Sätze, die sie aus der Kindheit hatte. Und die jetzt aber eben wirklich richtig große Einschränkungen für sie waren und wo eben auch, was dann eben auch mit dem Lipödem zusammenhängt, weil sie sich dadurch einfach auch eine Schutzwand aufgebaut hat. Ne? Einmal eben die Schutzwand, ich bin sowieso ja nicht für jemanden erreichbar. Ne? Also es ist alles so schwer, ich bin in mir zurückgezogen, weil Liebe ist einfach ja immer mit Leistung, es ist anstrengend, Liebe ist immer anstrengend, um Liebe zu bekommen, muss ich so viel Leistung geben, also bleibe ich lieber für mich alleine zurückgezogen. Und das andere war der Glaubenssatz, dass sie, guck mal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, bleiben wir erstmal bei der Liebe, ach hier die Grenzen, dass sie die Grenzen eben auch setzen darf und sich nicht mehr anpassen muss. So. Und diese zwei Sachen wollte ich auf jeden Fall mit ihr in unserer Zeit auch noch angehen. Und zu Liebe gehört auch Sexualität auf eine gewisse Art und Weise, weil, und jetzt meine ich damit nicht, wie ist der Geschlechtsakt oder sowas, sondern was habe ich überhaupt für eine Energie? Bin ich als Frau wirklich in meiner weiblichen Energie oder bin ich eher in meiner männlichen Energie? Und wenn ich in einer Beziehung bin, lebe ich da wirklich auch die Energie, die ich geschlechtlich auch bin? Oder lebe ich eben eine andere Energie? Also ist die Frau wirklich auch in der weiblichen Energie in einer Beziehung oder eben in einer männlichen Energie? Und weil wenn ich eben da auch in eine Rolle erstmal springen muss, dann habe ich ja wieder die Befürwortung von meinem Satz mit der Leistung. Also habe ich da auch nochmal mit ihr nochmal mehr im Detail nachgeschaut und stellten dann fest, dass wir zwar einerseits das Thema haben, dass wir auch hier, wie im letzten Fall, einen Mann hatten, der eher in der femininen Energie gelebt hat. Das heißt, sie hat viel mehr maskuline Energie in der Beziehung tragen müssen. Das war schon mal das Erste. Und das andere aber, sie sagte dann immer, ja, also ich habe die und die Erwartung an meinen Partner und ich möchte das und das. Und der hat aber einfach immer keine Erwartung. Und da seht ihr, nichts im Leben passiert einfach so zufällig. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Das war ja ein riesen Therapiegeschenk, was sie da gekriegt hat. Nämlich ein Partner, der sie einfach liebt, ohne jegliche Erwartung. Und das war ja jetzt fernab von dem, was sie ihr Leben lang gelernt hatte, dass Liebe ja nur da ist, wenn ich Leistung bringe. Und jetzt hat sie einen Partner, der aber einfach sagt, nee, ich habe gar keine Erwartung. Ich liebe dich einfach, weil du du bist. Ich liebe dich einfach, weil du mich liebst und das ist alles so. Ich brauche jetzt nicht irgendwie von dir ein teures Geschenk. Ich brauche keinen teuren Urlaub. Ich brauche nicht von dir jeden Tag eine Rückenmassage. Ich brauche nicht keine Ahnung was, sondern ich einfach nur, dass du da bist. Und dann haben wir darüber gesprochen und man merkt richtig, wie so die Schuppen von den Augen fielen, weil sie dann eben auch mitbekommen hat, ach krass, ich erlebe das, habe das ja die ganze Zeit und denke, das ist ein Mangel, weil sie immer gesagt hat, ja, der liebt mich nicht, weil der hat gar keine Erwartungen und der will mich gar nicht. Und doch, es war die ganze Zeit da, aber da siehst du, wie stark unsere Glaubenssätze unsere Realität eben auch beeinflussen und dass sie vor lauter Bäumen den Wald eben gar nicht mehr gesehen hat, nämlich, dass sie eigentlich das, was sie lernen wollte, schon hatte, nämlich geliebt zu werden, ohne Leistung zu erbringen. Und wo wir das in dieser Coaching-Einheit geklärt haben oder eben ausgearbeitet haben, das hat nochmal wirklich Türen des Wunders eröffnet in der Beziehung. Weil er hat immer gedacht, ja, ich gebe ihr nicht genug, sie ist im Mangel und sie ist nie zufrieden mit mir, sie meckert immer nur mit mir und schimpft und das heißt, er hat sich nicht gesehen gefühlt, sie hat sich nicht gesehen gefühlt, weil, ja, warum hat der keine Erwartungshaltung? Der muss doch irgendwas von mir wollen, Und wo das dann aufgedröselt war, bei ihr konnte auf einmal auch die ganze Beziehung heilen und schön rund werden, harmonisch werden. Und dadurch, dass das geheilt wurde, das ist dann so dieser Domino-Effekt, konnte er aber auch in die Führung zurück, weil er hatte sich das abtrainiert, weil es gab ja sowieso immer Schimpfe. Also warum soll ich jetzt irgendwo Führung übernehmen oder irgendwas klären oder irgendwas in Angriff nehmen oder irgendwas umsetzen, wenn ich dafür sowieso ja wieder Ärger kriege? Und dadurch hat er eben auch immer mehr sie machen lassen. Ihr Rucksack wurde immer schwerer. Na, da haben wir wieder auch die Schwere. Und sie aber hatte immer noch dieses, ja, ich muss ja Leistung erbringen, damit ich geliebt werde. Und diesen ganzen Teufelskreislauf konnten wir durchbrechen mit der Erkenntnis, dass er sie aber ja schon liebt ohne Leistung, sie das annehmen darf und das Alte einfach auch ablegen, weil sie es nicht mehr braucht. Die Version, die sie jetzt ist, braucht nicht mehr die Leistung, um geliebt zu werden, weil auch sie sich immer mehr selbst liebt. Und umso mehr es gibt verschiedene Energien, und umso mehr ich eben Energie freigebe, indem ich sage, ich bin okay, ich liebe mich, ich bin gut so, wie ich bin und das auch von anderen gespiegelt bekomme, nämlich von meinen Liebsten, umso mehr Energie habe ich auch für alles andere, wie eben für meine Arbeit, für Entwicklung, für Entdecken, für Umsetzung, für Hobbys, für Gemeinschaft, weil ich mich nicht mehr damit die ganze Zeit beschäftigen muss, bin ich in Ordnung, bin ich sicher, bin ich okay, so wie ich bin. Ne, diese ganzen Selbstsicherheitsfragen, die fallen dann über. Und das war wirklich ein wunderschöner Moment, wo das ja angefangen hat zu blühen. Und als letztes Thema hatten wir dann die Grenzen. Und das ist immer so der Moment, wo wenn wir über Grenzen reden, egal ob wir jetzt jemanden haben, der einen sehr engen Brustkorb hat und sich da einen Panzer angelegt hat oder eben jemand, der sich durch Fettzellen eben Panzer angelegt hat. Also immer, wenn wir über diese ganzen Panzerfunktionen, Schutzfunktionen vom Körper sprechen und dann das Thema Grenzen angehen, passiert etwas ganz, ganz Wunderschönes, Magisches, nämlich diese Person wird dann sehr, sehr weich. Das ist jetzt so ein bisschen so, hä, warum? Also wenn ich doch die Grenzen, wenn ich meinen Schutz ablege, dann muss ich doch viel härter werden, damit mir nichts passiert. Nein, Irrtum. Wenn ich anfange, wirklich auch für mich einzustehen und Grenzen zu setzen, dann kann ich auch immer liebevoller und immer weicher nach außen treten, weil ich kann mich ja jetzt auch schützen, indem ich Nein sage. Ja, indem ich mich nicht anpasse und dadurch, dass ich ja dann aber auch wiederum lerne oder gelernt habe, ich bin okay, so wie ich bin gut, so wie ich bin genug und ich werde auch so geliebt, wie ich bin, dann ist mir das gar nicht mehr so wichtig, was das Außen sagt und ich kann vielmehr eben auch nach meinem inneren Kompass leben. Also umso aufgeräumter ich mit mir bin, umso aufgeräumter kann ich natürlich auch nach außen gehen und dementsprechend ziehe ich natürlich auch die Leute an. Ne? Das ist wieder Aktion, Reaktion. Und dann kann ich aber auch mit viel mehr Leichtigkeit, weil ich diese Klarheit jetzt in mir habe, auch Grenzen setzen und muss mich aber auch nicht anpassen. Also dieses People-Pleaser ist natürlich auch etwas, dann komme ich nicht in Konflikt. Und Konflikt bedeutet ja auch immer, ich muss mich auch mit mir selbst auseinandersetzen und dann muss ich vielleicht auch eben in meine Schattenseiten reingucken. Und wenn ich aber für mich mittig und klar bin und auch feste für mich einstehe, dann kann ich ganz, ganz weich werden und auch habe viel mehr Verständnis und Toleranz und Akzeptanz auch für die anderen, kann aber trotzdem auch mich dabei lassen, wo ich bin. Also ne, ich kann sagen, okay, ich bin so und so, du bist so und so und das ist aber total in Ordnung, dass wir beide nicht gleich sind und wir können uns beide auch so lassen. Deswegen, ich glaube, es ist immer wichtig, erstmal sich selbst aufzuräumen und dann kann man nach außen gehen und dann kann man auch sehr gut und sehr leicht auf einmal Grenzen setzen, weil man merkt, was man braucht. Man merkt, oh, jetzt brauche ich Ruhe und dann kann man sagen, hey, sorry, aber heute ist das Treffen dann doch nicht für mich so in Ordnung. Können wir das bitte verlegen? Und wenn ich jetzt aber eben nicht mehr mit diesem Panzer durch die Gegend laufe und sage, nein, du bist blöd, bla 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 bla, dann reagiert die andere Person ja auch wieder viel entspannter auf mein Nein und sagt, hey, überhaupt gar kein Problem, kann ich total verstehen. In der Regel, wenn da jetzt natürlich jemand ist, der auch dysreguliert im Nervensystem ist, dann kann das wieder anders sein. Aber generell erstmal ist, wenn ich ruhig jemandem entgegentrete und das vielleicht auch nochmal erkläre, warum das jetzt vielleicht eben gerade mir zu viel ist, dann ist die Regel so, dass der andere dafür Verständnis hat und auch auf mich eingehen kann und es dann überhaupt nicht ins Negative geht. Und dann habe ich Grenzen gesetzt, aber mit einer totalen Weichheit, was für uns Frauen wichtig ist, weil wir eben ein weiches Geschlecht sind. Also damit meine ich nicht unser Geschlechtsteil, sondern unsere Energie. Wir sind eine fließende, luftige Energie. Der Mann ist eher das Wurzelnde, das Stärkende, das Feste, der Halt, die Stabilität. Und wir sind eben eher so diese Baumkrone, die ganz luftig durch die Welt so flattert und zieht. Und das kann ich aber eben nur, wenn ich diese feste Stabilität an den Wurzeln habe. Und dann kann ich auch diese Grenzen setzen. Und sobald ich die Grenzen auf der emotionalen Ebene setzen kann und auch auf der mentalen Ebene, also zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich nehme mir weniger für einen Tag vor, ne, weil ich werde ja auch geliebt ohne Leistung. Das heißt nicht, dass man jetzt gar nichts mehr macht, aber man muss sich jetzt auch nicht die 24 Stunden vollhauen, dass man gar nicht mehr eine Luft zum Atmen hat, eine Pause zum Atmen hat. Und da auch meine Grenzen setze und auf meinen Körper höre, auf meinen Organismus, umso mehr kann ich mich entfalten und dann brauche ich auch nicht mehr das Lipödem. Natürlich hängt ein Lipödem jetzt nicht nur damit zusammen, dass ich mein Mindset ändere, also bitte nicht falsch verstehen, das sind eben ganz viele Stellschrauben, die da jetzt zusammenkommen, aber wenn ich entgifte, meine Ernährung anpasse, wieder zurück zur natürlichen Ernährung gehe, viel mehr Bewegung integriere und dann auch eben meine Persönlichkeit so aufräume und kläre und wieder zurück auf meinen Weg zurückfinde, dann braucht der Körper diesen Schutzmechanismus von, ich muss eine Hülle um mich rumbauen, braucht er nicht mehr. Weil er muss weder Müll einlagern, weil wenn der Stoffwechsel funktioniert, dann entgifte ich ja. Also wir haben ja Entgiftungsorgane. Das heißt, in der Regel sollte das auch funktionieren. Und wenn ich regelmäßig dann vielleicht auch nochmal den Körper helfe zum Ausleiten, muss der nichts mehr einlagern. Und aber auch, ich kann das wieder abbauen. Ne, der Körper ist ja immer im Erneuerungsprozess. Das heißt, ich kann es eben auch abbauen, weil ich loslassen kann. Und ich trotzdem eben, ne, Schlaf ist ja auch Regeneration. Das heißt, da ist ja auch Zellerneuerung. Also das hängt ja auch zusammen. Die Hormone werden im Schlaf gebildet. Also ne, da hängen ja ganz, ganz viele Faktoren auch miteinander verknüpft. Und es ist, man muss gar nicht diese ganzen Sachen zusammen verstehen. Also man muss jetzt nicht wissen, wer jetzt wen exakt hier beeinflusst. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Mensch ein ganzheitliches System ist. Und ich kann mir nicht nur eine Stellschraube angucken. Und wie gesagt, nicht jeder Fall von einer gewissen Diagnose läuft gleich. Also jetzt letztens sagte eine Klientin zu mir, ja, ich mache jetzt ganz viel Lymphdrainage. Das ist toll. Lymphdrainage ist super und es ist wirklich ein tolles Hilfsmittel bei einem Lipödem. Wenn ich aber alle anderen Stellschrauben, also damit meine ich, also das ist ja dann sozusagen die körperliche Ebene, wenn ich aber dazu mir nicht die mentale, die emotionale und die Lebensenergie angucke, also dann bringt mir diese Lymphdrainage einfach auch nichts, weil es ist ein ganzheitliches System. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir anfangen, bei Menschen immer uns die Geschichte auch anzuschauen, woher kommen denn diese Sachen, woher kommen die Verhaltensweisen, woher kommen denn auch gewisse Essensmuster zum Beispiel. Auch sowas ist ja, was habe ich gelernt, wenn ich aus einer Familie komme, wo nie gekocht wurde, wo soll ich denn das Kochen hergelernt haben, wenn ich nicht im Umfeld irgendwie sowas zum Beispiel hatte. Ja, also da ist ja ganz viel Prägung auch schon dabei. Plus eben, wie gehe ich mit gewissen Situationen um? Und dann auch, wie habe ich mich weiterentwickelt und was wurde auch an Verhalten immer wieder bestätigt. Ne? Also da hängen ja ganz, ganz viele kleine Zahnräder zusammen ineinander, die ich mir anschauen muss oder sollte, damit ich verstehe, was der Körper mir mit der Diagnose in Anführungsstrichen mitteilen möchte. Also das Symptom ist ja nur, dass der Körper sagt, hey, ich möchte dir gerne mitteilen, wir sind hier gerade auf dem falschen Weg, kannst du bitte da mal hinschauen. Er kann sich aber eben nicht mit uns an den Tisch setzen und uns das erzählen, also kann er es nur über die Symptome machen. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, dass man versteht, was möchte der Körper uns mitteilen. Er ist der beste Freund, den wir haben, der von Geburt an bis zum Tod immer zu uns hält. Das ist die Beziehung, die nie in die Brüche geht. Es wird nie getrennt sein. Also du wirst nie von deinem Körper getrennt sein. Und dein Körper ist der Einzige, der zu 100% immer dein ganzes Leben, also erstens die längste Beziehung, die du hast, und auch die Beziehung, die wirklich nie irgendwas Böses oder gegen dich machen möchte. Er ist immer für dich da. Er versucht immer, dir zu helfen, dich zu unterstützen. Und es ist manchmal nicht so leicht zu verstehen, was denn da eigentlich hintersteckt. Aber umso mehr macht es Spaß. Ich sehe das immer ein bisschen wie so ein Escape Room. Man muss eben die Rätsel lösen, um dann Türen zu öffnen. Und wenn man das dann geschafft hat und man kommt in einen anderen Raum, der einfach nur wunderschön ist und man sieht diese Schönheit von Körper, ich finde, das ist eine der schönsten Sachen, die es auf diesem Planeten gibt in dieser Welt, und dafür versuche ich euch immer wieder einzuladen, einfach dahinter zu gucken, zu schauen, was steckt denn da, und dann eben diese Türen zu öffnen, damit ihr wieder auf euren Weg zurückkommt und wirklich ein erfülltes Leben lebt. Was ist denn jetzt mit Katja passiert? Nach den 6 Monaten natürlich war sie jetzt nicht geheilt und alles war super und nie wieder irgendwie ein Thema davon gehabt. Wenn man über 30 Jahre so ein Thema mit sich trägt, dann ist das natürlich nicht in 6 Monaten vom Tisch. Da muss man einfach ganz realistisch auch sein. Aber sie hatte, und das ist so ein bisschen, was ich euch immer versuche, so nach diesem Montessori-Style, Ich versuche mit euch einen Werkzeugkoffer, einen Methodenkoffer anzulegen in dieser Zeit, sodass ihr einfach für jegliche Situation das passende Werkzeug dabei habt. Und sie ist mit ihrem Werkzeugkoffer dann losgegangen und hat eben ihren eigenen Weg dann weiter, ja, gelebt, ausgelebt. Und ich habe vor 2 Wochen von ihr nochmal was gehört. Also sie, das Coaching war vor 2 Jahren und immer so im, ja, alle paar Monate kriege ich eben, erzählt sie mir, wie es jetzt gerade so läuft. Inzwischen ist, dass sie über 50 Kilo abgenommen hat. Jetzt gerade ein bisschen das Thema ist mit der Haut, weil die Haut ist jetzt eben überschüssig und ja, ein bisschen kann sie sich zurückbilden, aber ab einer gewissen Menge an Volumen und einem gewissen Alter wird das auch immer schwieriger. Das heißt, sie steht jetzt gerade davor, auch die überschüssige Haut abzuschneiden oder eben wegzuschneiden oder wegschneiden zu lassen, so. Und hat ein völlig neues Leben jetzt für sich entdeckt. Sie wohnt auf Mallorca inzwischen und ja, hat ihren Job im Büro gekündigt. Sie arbeitet jetzt und versorgt Airbnbs und nimmt da die Gäste in Empfang, kümmert sich eben um die Reinigung, um dass alles eben da ist in den Airbnbs und ja, hat damit ihren Weg gefunden und lebt super glücklich mit ihrer Familie jetzt auf Mallorca und sagte, ja, wo wir jetzt das letzte Mal gesprochen haben, sagte sie, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich funktioniert. Sie hat am Anfang immer ein bisschen die Zweifel gehabt und gedacht, ich hätte doch irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Aber ja, es hat funktioniert und sie ist mega dankbar und glücklich, dass sie eben für sich losgegangen ist. Das gab auch harte Zeiten dazwischen. Also manche Sachen waren auch, weiß Gott, nicht einfach. Es gab auch zwischendurch Downs, wo sie auch mal wieder rückfällig geworden ist und dann mal ein paar Schokoriegel auch in einer Woche gegessen hat. Aber sie ist da alleine wieder rausgekommen und es war auf einer bewussten Ebene. Und das ist wirklich schon so viel mehr wert, wenn ich weiß, warum ich etwas mache, dann, ja, dann esse ich vielleicht eben mal einen Schokoriegel, der eigentlich nicht in mich rein soll. Aber wenn ich dann auch wieder aufhören kann, ist es ein Riesenunterschied, als wenn ich mir 50, 60 Schokoriegel reinschiebe. Ne, das ist auch ein Prozess. Und wie immer ist es wie auch, wenn Kinder gehen lernen, die fallen auch am Anfang hin. Und dann stehen die eben wieder auf. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das gehört dazu. Das ist gehirngerechtes Lernen. Fehler machen, aus den Fehlern lernen, wieder aufstehen, neu ausprobieren, weitergehen. Und genau das hat sie gemacht, konsequent. Und ja, heute erntet sie alles, was sie gesät hat. Und hat ihren Weg gefunden. Das war ein weiterer Fall aus der Schülke-Akte. Nächste Woche machen wir weiter mit einer Schulter. Was hat die Schulter mit unserem Verhalten zu tun? Auch ein toller Fall. Ich freue mich, euch davon nächste Woche zu berichten zu können und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Restwoche und verbleibe mit ganz lieben Grüßen. Macht es gut. Bis dann.